heute haben wir vom Heft Nummer 4 vom Bibelpanorama, Neues Testament, die Lektion Nummer 8, das zweite Teil. Letztes Mal hatten wir Kolosserbrief und heute haben wir 1. Thessalonicher und 2. Thessalonicher. Sehr interessante Bücher. Wenn wir so hören, 1. Thessalonicher, was kommt uns in den Sinn? Ich würde sagen, mir kommt so in den Sinn, ja, Wiederkunft Jesu, die Endzeit. Ne? Der rote Faden dieses Briefes ist hier nicht die Wiederkunft Christi, sondern die Freude, die der Apostel Paulus hat, weil er sich um den geistlichen Stand der Thessaloniker gesorgt hatte. Ja, wie wir das auch immer machen. Wir fragen uns, ja, wie geht's wahrscheinlich dem Bruder so und so, die Schwester so und so, ne? Geht's ihm, geht's ihr gut? Ne? Und dann ruft man an und schickt mal hier eine WhatsApp-Nachricht etc. Wie geht's dir und so? Ja, damals gab es kein Telefon und dann musste der Paulus Apostel durch Geschwister, durch Brüder, die reisten hin und her, sich erkundigen und Halleluja, gute Nachrichten. Ihnen geht's geistlich sehr gut. Aber er denkt nicht, okay, euch geht's gut, super, alles klar, dann tschüss, bis ne, wir uns wiedersehen im Himmel. Sondern er gibt viele Ratschläge, dass ihr weiter so machen und immer beständig bleiben. Und das Thema der Wiederkunft Christi ist ein wichtiger Baustein der Argumentation. Warum? Ja, das werden wir sehen, weil die Thessaloniker sehr bedrängt wurden, sehr verfolgt wurden. Und durch dieses Thema, er verknüpft hier Apostel Paulus, er verknüpft diese Verfolgung mit dem Thema Wiederkunft Christi. Er sagt, ja, wie können wir die Verfolgung aushalten, wenn wir immer die Wiederkunft im Auge behalten? Und dieses Thema schenkt nicht nur Hoffnung, sondern auch motiviert zur Heiligung. Ne? Wiederkunft Christi, Hoffnung und ein Grund oder der Grund, ein wichtiger Grund der Heiligung. Ja, wenn wir so 1. Thessalonicher 4 denken, wenn ich so denke, ja, 1. Thessalonicher 4, was steht da über die Heiligung? Ne? Er freut sich, dass die Thessaloniker auf den Grundlagen befestigt bleiben. Ich habe hier 3 dieser Grundlagen genannt. Glaube, Liebe, Hoffnung. Die Grundlagen des Glaubens. Sehr wichtig, ne, dass er hier das zusammenfasst. Man sieht, dieses Brief ist sehr zusammengefasst, nur 5 Kapitel, sehr zusammengefasst. Glaube, Liebe, Hoffnung. Wenn wir uns selber so fragen, ja, welche sind dann die Grundlagen des Glaubens, des geistlichen Lebens, des christlichen Lebens? Hier haben wir eine Antwort, Glaube, Liebe, Hoffnung. Und Früchte tragen. Welche sind die Früchte, die ein Christ trägt? Ganz zusammengefasst wieder, Werk, Bemühung, Ausharren. Er schreibt über Nachahmer. Er sagt, seid meine Nachahmer. Und ja, das lädt uns ein. Dieses Brief oder diese Worte des Paulus laden uns ein, dass wir große Männer und Frauen Gottes als Vorbild nehmen. Das machen wir sowieso. Sehr oft besprechen wir, Betty und ich, über dieses Thema, wie jetzt bestimmter Pastor aus unserer Vergangenheit gelehrt hat oder gepredigt hat oder gehandelt hat oder gemacht hat. Und manchmal sehen wir selbst, oh, das machen wir, ne, ähnlich wie dieser Pastor so und so. Ne? Das haben wir manchmal gar nicht gemerkt und nachher, oh, das, ne, woher haben wir diese Idee? Und die meisten Ideen, die man so hat, sind irgendwoher kopiert. Ne? Und das passiert mir oft, dass ich mich mit Leuten unterhalte und die Leute bestimmte Behauptungen mache und dann denke ich, oh, diese Aussage, da hatte ich schon mit dieser gleichen Person vor einem Monat gemacht und jetzt kommt diese Person und erzählt es mir, als wäre es ihre Idee. Ne? Und dann denke ich, Halleluja, ne? Es bringt etwas, wenn man, ne? Menschen lehrt. Man merkt, die Leute, die nehmen das so stark auf, die denken, dass es ihre Idee ist. Halleluja, ne? Das lohnt sich, das sollen wir tun, ne? Nachahmen. Und hier meint Paulus etwas Bestimmtes. Seid meine Nachahmer, wenn wir so diesen Vers lesen, so völlig abgekoppelt vom ganzen Brief, dann merken wir vielleicht nicht, dass hier Paulus was Bestimmtes meint, weil Paulus und seine Mitarbeiter hatten sehr viel gelitten und die Thessalonicher werden jetzt verfolgt und Paulus sagt, seid meine Nachahmer. Das heißt, ja, schaut, wie viel Verfolgung ich gelitten habe, ne? Macht auch so weiter, seid auch stark. Die Bereitschaft zu leiden wie Paulus und Jesus auch, ne? Jesus auch so, ne? Vorbild für Verfolgung und Verleugnung und alles Mögliche. Paulus freut sich, dass die Thessaloniker den Prozess der Bekehrung und des Glaubens vollständig durchlaufen haben, die Götzen verlassen, Gott dienen und die Wiederkunft Jesu erwarten. Ich habe hier drei kleine Sätze, ne? Götzen verlassen, Gott dienen, Wiederkunft Jesu erwarten. Drei kleine Sätze, die quasi auch wieder so eine Zusammenfassung sind vom ganzen Leben als Christ. Was ist die Bekehrung? Die Götzen verlassen. Was bedeutet ein Christ zu sein? Gott dienen. Und was schenkt uns Kraft, weiterzumachen? An der Wiederkunft Jesu denken. Kapitel 2 redet viel über Verfolgungen und Leiden. Und interessant, dass hier am Anfang von Kapitel 2 Paulus das sagt. Die Tatsache, dass die Thessalonicher bereit sind zu leiden oder gelitten haben, ne, zeigt eine wichtige Tatsache, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Ne, weil wenn jemand nie für Jesus gelitten hat, ja, dann könnte man vielleicht zweifeln und sagen, vielleicht, ne, ist diese Person wirklich ein Christ? Liebt sie wirklich Jesus? Ne? Man kann nicht sagen, nein, man kann nicht sagen, glaubst du nicht an Jesus, weil du noch nie für ihn gelitten hast. Okay, dürfen wir nicht sagen. Aber die Tatsache, dass sie gelitten haben und trotzdem geblieben sind, beständig, ne, zeigt, beweist, dass ihr Glauben wirklich stark war. Jetzt nennt der Apostel Paulus die Leiden, die er in Philippi erlebt hatte, er und seine Mitarbeiter, und dass diese Leiden die Grundlage der erfolgreichen Evangelisation in Thessalonich sind. Ja. Fällt mir jetzt ein bisschen schwer, das zu verstehen, den Zusammenhang, aber da ist immer ein Zusammenhang. Es gibt so ein Sprichwort, dass das Blut der Märtyrer, der Samen des Evangeliums sind oder so, ne, so ein Sprichwort. Es ist, umso mehr Leute gestorben sind für das Evangelium, umso schneller hat sich das Evangelium verbreitet. Ne? Und wenn man so hört, wie jetzt ein Bus angegriffen wird in Ägypten und 7 Leute erschossen werden und 20 andere verletzt, 12, ne? Dann sieht man, dass solche Sachen auch heute passieren und auch unter uns passieren diese Sachen. Auch unter uns noch gestern wurde mir erzählt in einer anderen Jüngerschaftsgruppe von Christen, die jetzt anderen Christen angreifen. Ne? Christen, die jetzt nicht mehr an der Bibel glauben. Und wenn jemand kommt mit einer bestimmten Aussage, dann geht der an, nee, dieser Teil der Bibel muss man nicht glauben und so. Oder Klatsch und Tratsch in Gemeinden haben wir auch schon sehr oft erlebt, wie sich, ich sage mal so, falsche Christen in Gemeinde einschleichen und die wahren Christen bekämpfen. Ne? Logisch, weil warum suchen falsche Christen Gemeinden auf? Ja, weil eine Gemeinde ein toller Ort ist und Menschen viel Freundschaft haben, sich treffen. Ist ein toller Ort, auch für Ungläubige. Aber dort gibt's dann die Gläubigen, die die Bibel lesen, die beten und das stört die anderen. Ne? Komischerweise, ne? Komischerweise. Ja. Und die Tatsache, dass Paulus und seine Mitarbeiter so viel gelitten hatten, beweist vieles, beweist, dass er jetzt keine unreinen Absichten oder listigen Betrug hatte. Das heißt, wenn einer jetzt nur am Geld denkt, würde er nicht leiden. Das heißt, würde er solchen Verfolgungen hingeben, das heißt erlauben. Der würde sagen, nee, verfolgen, das will ich nicht, ich will Geld. Ne? Das heißt, die Tatsache, dass sie verfolgt wurden, beweist, dass sie jetzt wirklich ein geistliches Interesse haben, ein Interesse für die Seelen. Und dass der Apostel Paulus keine Schmeicheleien und verblümte Habsucht benutzt hat. Das heißt, er zeigt wieder, sein Ziel war nicht, jetzt eine Gemeinde um sich herum zu bilden, die ihm viel Geld gibt, sondern die Wahrheit zu predigen, und haben keine Ehre von Menschen gesucht. Ne? Auch ganz stark dieses Argument, wenn man sich so vorstellt, ja, er war doch ein Apostel, und ich sage mal, alle Apostel, die es heute gibt, ne? Das heißt, wir haben schon von vielen gehört, ich persönlich habe schon einen kennengelernt, einmal, ne? Weißt du noch, ne? Da an der Breslauer Straße. Und das fehlende Kommentar, das ist schon ein Kommentar. wer Ironie versteht. Das heißt, alle Aposteln, die wir heute kennen, die suchen genau das hier: Ehre von Mensch. Oh, ich bin der Apostel, ne? Und interessant, dass Paulus das hier betont, dass sie, das heißt, dass er und seine Mitarbeiter keine Ehre von Menschen gesucht haben, ne? Obwohl er das tun könnte, ich sage mal so, könnte, ne? Wäre nicht richtig, aber wäre nicht abnormal, ne? Und das ist wichtig für uns, wenn wir denken, ja, wenn wir das Werk des Herrn tun, manchmal geschieht das, dass Menschen kommen und sagen, oh, die tolle Arbeit, die du machst und so, ne? Und dann müssen wir sehr aufpassen, dass es uns nicht aufbläht, dass wir denken, oh, ich, ne? Das müssen wir wirklich ernsthaft aufpassen. Vers 13, Kapitel 2, Vers 13, Paulus freut sich, dass die Thessaloniker sein Wort und das von seinen Mitarbeitern als Gottes Wort empfangen haben. Ganz wichtiger Punkt, ne? Weil ich habe den Eindruck, dass vielen Gemeinden, viele Leute, wenn ich so Predigten in Gemeinden, unsere Worte wahrnehmen als, ich sage mal so, Worten von Menschen. Und ja, obwohl es jetzt komisch klingt, aber ja, wenn wir predigen aus der Bibel, als Lautsprecher der Bibel, als Lautsprecher Gottes, dann sind diese Worte Worte Gottes. Das heißt, ne, es wäre zu erwarten, dass die Menschen das teilweise mindestens so sehen. Oh, das hat Gott gesagt. Ne? Das heißt, der Prediger, der gibt nur weiter, was Gott gesagt hat. Aber ich habe den Eindruck, dass die meisten Menschen, mein Eindruck, ne, das nicht so sehen. Die denken, das ist die Meinung vom Pastor oder so, vom Prediger. Ne? Und das ist nicht richtig. Das heißt, wenn Gott hier persönlich erscheinen würde und mit uns reden, ne, dann würden wir alle, oh Gott, 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 ne, hat gesprochen, ne. Aber warum machen die Menschen das nicht, wenn jetzt ein Prediger die Bibel aufschlägt und die erklärt, ne? Warum machen das die Menschen nicht? Weil die das nicht kapieren, ne. Und Paulus sagt, danke, dass ihr das gemacht habt. Lass mal sehen, Vers 17, ja, wir merken, dass hier in 1. Thessaloniker, obwohl das Brief 1. Thessaloniker so mehr Richtung Ende des Neuen Testaments liegt, aber hier in diesen Briefen des Neuen Testaments ist auch so ein kleines Problem, dass die Bücher nicht in einer chronologischen Reihenfolge sind, sondern in einer Reihenfolge nach der Größe. Die größeren zuerst und die kleineren nachher. Und 1. Thessaloniker ist eigentlich einer der ersten Briefe, die der Apostel Paulus geschrieben hat. Das heißt, er redet hier wieder sein Lieblingsthema, ne? Die jüdisch tendierende Christen. Was ist mit denen? Der Zorn Gottes liegt auf denen. Warum? Weil diese jüdisch tendierende Christen, die hatten was dagegen, dass die Heiden evangelisiert wurden. Die haben gesagt, Heiden evangelisieren, das geht nicht. Die müssen sich zuerst zum Judentum bekehren und dann darf man sich evangelisieren. Wollen sie zu Gott? Kein Problem. Juden werden, sich beschneiden lassen und dann kann man sich evangelisieren. Und Paulus sagt, nein, da bin ich dagegen. Das heißt, diese jüdisch tendierende Christen, die wollten verhindern, dass das Evangelium den Heiden verkündigt wird. Ganz am Anfang, im Jahr 52 nach Christus. Das heißt jetzt 20 Jahre, nachdem Jesus auferstanden ist. Ja, nächster Abschnitt. Paulus freut sich, dass er weiß, wenn Jesus wiederkommt, kann er die Thessaloniker ihm als Frucht seiner Arbeit vorstellen. Ich lese hier einige Abschnitte, weil die einfach stark sind. Das müssen wir unter der Zunge zergehen lassen, diese Idee. Andreas, würdest du bitte hier diesen Vers lesen? Ja.
Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr es von unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft? Ja, ihr seid unsere Freude und Ehre. 1. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 19 bis 20.
Ja, solche Gedanken, die scheinen jetzt ein bisschen stolz oder so. Paul sagt, wenn Jesus kommt, werde ich sagen, Jesus, schau mal hier, die Thessaloniker, die sind meine Frucht. Aber lass uns mal das jetzt positiv schauen. Paulus, der strengt sich an, er fragt sich, hat meine Arbeit Frucht? Er fragt sich, lohnt sich diese Arbeit, die ich mache? Und ich denke, das ist eine wichtige Frage, dass jede Person sich fragen sollte, wofür arbeite ich überhaupt? Ist das, was ich tue, sinnvoll? Weil viele Leute machen jetzt Arbeiten, die völlig sinnlos sind und dann sind die depressiv oder so, weil die Sachen tun, die niemand braucht, die niemand interessiert oder so. Ich denke, das ist gut. Ich fühle mich zum Beispiel gut, wenn ich Sachen tue, wo ich sehe, das nutzt jemand. Da wurde jemand gesegnet, hat es jemand geholfen, was ich gemacht habe. Und Paulus, er möchte, dass die Thessaloniker festbleiben im Glauben. Dann sagt er, dass ihr jetzt im Glauben seid, ist toll, aber wenn ihr wirklich am Ende, wenn ihr stirbt oder wenn Jesus wiederkommt, dann noch stark bleibt, dann werden wir alle vor Jesus gehen und dann werden wir sagen, es hat funktioniert. Ich habe die durchgebracht. Ich habe die durchgebracht, weil der Apostel, der arbeitet, um zu schauen, ob die Thessaloniker bestehen im Glauben. Eine wichtige Sache. Viele Menschen evangelisieren, die gehen auf der Straße evangelisieren, was ich sagen soll, ich nicht falsch finde, aber da gibt es dieses Detail. Ja, und was ist mit den Leuten, die evangelisiert wurden? Ich selber bete sehr, sehr viel für die Menschen, die ich evangelisiere. Wenn ich jetzt eine Person evangelisiere, dann bete ich für diese Person und versuche mit allen Mitteln Kontakt zu haben mit dieser Person, um sie zu helfen, dass sie irgendwie in der Jüngerschaft reinkommt. Ja, warum mache ich Jüngerschaft? Genau, weil Paulus, sowas ähnlich gemacht hat durch seine Briefe. Er hat sich gekümmert, hat sich gefragt, wie geht's den Thessaloniker oder die ganzen anderen Briefe? Wie geht es diesen Leuten? Was kann ich tun, damit sie auch bleiben im Glauben? Nur sich bekehren, ist schön und gut, ist der Anfang der Geschichte, aber die Geschichte muss auch ein Ende, einen guten Ende bekommen. Kapitel 3, er erkundigt sich, ob seine Arbeit eventuell nicht umsonst gewesen sei. Der Gedanke geht weiter. Umsonst arbeiten, das ist manchmal so. Wenn ich jetzt eine Person in der Jüngerschaft hatte und dann später diese Person dann vom Glauben abfällt und sich entfernt, dann denke ich, so viele Arbeit habe ich in dieser Person investiert, war alles umsonst. Wie jetzt zum Beispiel Jesus mit Judas, Jesus mit Judas, das ist nicht, wir sollen uns nicht wundern, wenn sowas passiert, aber die anderen elf hat Jesus festgehalten und so ähnlich wir. Wir müssen versuchen, dass von jede zwölf elf durchkriegen. Nicht, dass wir jetzt gleich Jesus sein möchten, aber er hat gesagt, macht so Jünger. Das heißt, macht das Gleiche wie ich. Isaias, würdest du bitte diesen Vers lesen?
Darum hielt ich es auch nicht länger aus, sondern erkundigte mich nach eurem Glauben, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit umsonst gewesen sei. 1. Thessalonicher 3, Vers 5.
Ne? Erkündigte mich nach eurem Glauben. Die Arbeit eines Diener Gottes oder jeder Person, die evangelisiert, sich erkundigen. Wie geht's den Leuten, die wir evangelisiert haben? Paulus verknüpft immer wieder den heiligen Wandel mit der Hoffnung und mit der Belohnung der Wiederkunft Christi. Bette, würdest du bitte lesen?
Damit eure Herzen gestärkt und adelig erfunden werden in Heiligkeit von unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. 1. Thessaloniker 3, 13.
Ja, er hat dieses Ziel. Er denkt, er muss stark bleiben, ne? Er muss stark bleiben, damit bei der Wiederkunft Jesus, ne, hier dann auch das Ziel erreicht. Es lohnt sich ja nicht, jetzt eine Zeit lang stark bleiben und dann schwach werden und dann am Ende nicht gerettet werden, nicht zu Jesus gehen.
Was ist untadelig?
Untadelig.
Untadelig.
Untadelig, ja.
Was ist das?
Untadelig ist ohne Tadel, ohne Tadel wäre
okay.
Etwas nicht Richtiges, das jemand gemacht hat, dann muss man tadeln, sagen, das war nicht richtig. Ne? Untadelig ist, dass alles gut ist, alles perfekt.
Ne? Vorbildlich.
Vorbildlich, danke dir. Ja. Ne? Letzte Woche hatte ich schon darüber gesprochen, über diese, dass man schon merkt, dass diese Lehre einmal gerettet, für immer gerettet, dass die völlig bibelwidrig ist, ne? Weil Paulus, der macht sich Sorgen. Er sagt, ne? Ja, ihr muss gestärkt werden, damit ihr, ne? Am Ende, bei der Wiederkunft Jesu, dann vor ihm untadelig erscheint, ne? Es reicht nicht, wenn man sagt, ja, okay, hab mich bekehrt und dann ist alles gut. Nein. Wichtig ist, wie es am Ende sein wird, ne? Und der vorherige Vers war auch in dieser Richtung, ne? Ob etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit umsonst gewesen sei. Das Gleiche, er sagt das Gleiche. Ne? Das heißt, er hat die Thessalonicher evangelisiert und dann könnte, ne, klar, ganz klar, das passieren, dass der Versucher kommt und die Leute wieder vom Glauben entfernt. Könnte passieren. Ne, es gibt Leute, die sagen, nee, das ist unmöglich. Wenn einer sich mal bekehrt hat, dann ist es unmöglich. Nee, das ist ganz klar, es ist möglich. Ne? Da gibt's Gründe dafür, habe ich schon letzte Woche erklärt, ne? Die Bibel sagt ganz klar, wenn man wirklich gläubig ist, wirklich festhält im Glauben, dann ist es unmöglich, dass Satan uns wegreißt von den Händen Jesu. Okay, darum heißt es, es ist unmöglich, ne, dass man die Errettung verliert, wenn man wirklich stark im Glauben bleibt, wenn man wirklich gläubig bleibt. Aber wenn man vom Glauben abweicht, ne, dann ist es eine andere Geschichte, was hier Paulus sagt, ne. Kapitel 4. Paulus wiederholt seine Botschaft immer wieder. Man soll wandeln, wie es Gott gefällt. Und er gibt hier vier oder ein paar Beispiele. Sich von der Unzucht enthalten. Hatte ich schon vorher erwähnt. 1. Thessalonicher 4. Sich von der Unzucht enthalten ist quasi ein Synonym von Heiligung. Wenn man so fragt, was ist Heiligung? Okay, Heiligung heißt Gott gehorchen, seinen Willen tun, aber der wichtigste Punkt ist der Unzucht oder des Ehebruchs enthalten. Andreas, würdest du bitte diesen Vers lesen?
Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch eurer Unzucht enthaltet. Das ist Thessalonicher Kapitel 4, Vers 3.
Ja, er hier in diesem Vers benutzt er es quasi als Synonym. Eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Quasi, ne, wie wäre es hier sozusagen ein Doppelpunkt. Eure Heiligung, Doppelpunkt, dass ihr euch der Unzucht enthalten. Ich sage mal als Quasi-Synonym, weil Heiligung ist viel, viel mehr als das. Aber das ist so, wer das geschafft hat, hat 50% der Heiligung geschafft. Versteht ihr, was ich meine? Weil alles andere weniger schwerer ist. Weil das ist wirklich schwer, ne? Punkt Nummer 2, die brüderliche Liebe. Das ist so ein konkreter Beispiel, was es heißt, Gott zu gefallen. Punkt Nummer 3, ein stilles, anständiges Leben führen, sich um die eigenen Angelegenheiten kümmern und mit eigenen Händen arbeiten. Ne? Das sagt Paulus. Leute, ein anständiges Leben führen, ein stilles, was heißt stilles? Ne? Hier nicht Anarchismus und solche Sachen, Revolution und solche Sachen, ne? Sondern anständiges Leben führen, sich mit den eigenen Angelegenheiten kümmern. Richtig, das heißt, nicht sich den Angelegenheiten der anderen Leute kümmern und die eigene vergessen und mit eigenen Händen arbeiten, total wichtig. Ne? Mit eigenen Händen arbeiten, ganz wichtig, weil ja viele Menschen mögen es nicht zu arbeiten, wie wir vorher kommentiert haben, ne? Von dieses bestimmte Land, das heißt viele Länder, sagen die Leute, ja, die Regierung wird mehr Geld geben, ne? Und viele, ne, die haben das so, die denken so, ja, die Regierung, die wird alles lösen. Ne? Ein Beispiel, und früher war das halt mit den Sklaven, ah, da gibt es Sklaven, die sollen arbeiten. Ne? Und Paulus sagt, mit eigenen Händen arbeiten. Jetzt geht es ein bisschen um das Thema Wiederkunft Jesu. Ne, vom Vers 13, vom Kapitel 4 bis zum Kapitel 5. Das Thema Wiederkunft Jesu. Ich habe hier in dieser Lektion nur ein einziges Wort oder zwei sehe ich hier unterstrichen. Nein, vier habe ich gezählt. Einer dieser Worte ist Trost. Trost aus der Hoffnung. Ganz wichtig, weil das Thema Wiederkunft Jesu bei ganz vielen Menschen provoziert Angst. Ne? Angst. Und Paulus sagt genau das Gegenteil. Tröstet euch mit diesen Wörtern. Ne? Tröstet euch. Das heißt, die waren verfolgt, wurden verfolgt und durch die Hoffnung an die Wiederkunft Jesu sollten sie sich trösten. Tröst einander. Und sagt, ne? Einander heißt einen zu den anderen. Jesus kommt wieder. Ne? Sei getrost, lieber Bruder, liebe Schwester. Jesus kommt wieder. Ne? Weil die Gestorbenen auferstehen werden und alle Glaubenden entrückt werden. Und hier benutzt er öfter das Wort Entschlafene. Entschlafene. Und ja, warum benutzt er dieses Wort? Es gibt Leute, die dann aufgrund dieses Wortes hier eine Doktrin, eine Lehre geschaffen haben, die sagt, dass die Menschen, die sterben, die schlafen. Aber die ist falsch. Die Menschen, die gestorben sind, die sind wach. Die sind wach. Aber warum benutzt hier Paulus dieses Wort? Ja, wir wissen, ne, wenn jetzt jemand von uns, unsere Freunden, Bekannten gestorben ist, ne, dann sagen wir nicht, hey Kumpel, ne, der so und so hat ins Gras gebissen. Ne, das ist nicht toll. Das heißt, so kann man reden über dritte Person, aber nicht um Geschwister oder so, ne? Dann für den sucht man einen Euphemismus, ne? Wie sagt man auf Deutsch? Eine Redewendung. Ne?
Verschönigung.
Eine Verschönigung, ne? Und man sagt Entschlafene oder so eine Verschönigung, ne? Darum benutzt er dieses Wort hier, weil das waren die Geschwister, die gestorben waren und die haben dann, die noch lebten, gefragt, ja, und wie ist mit denen, ne? Dann hat er erklärt, das mit der Auferstehung und so weiter. Aber nicht, dass er hier gemeint hat, dass die schlafen, ne? Und im Kapitel 4, da geht's weiter. Wann wird Jesus wiederkommen? Eine wichtige Frage. Und er antwortet ganz klar. Jesus kommt? Ja, Kapitel 5.
Mhm. 4 hast du.
Okay, er macht weiter im Kapitel 5. Wann kommt Jesus? Ganz klar. Wie ein Dieb. Das heißt, man weiß nicht, ne? Deswegen sollen wir vorbereitet sind. Ganz klar. Wenn die Leute wissen, ja, wenn, dass Jesus kommt, ne, im 1. Januar 2019 oder so, wenn die Leute das wüssten, was würden die Leute tun? Okay, dann lass uns feiern, lass uns, ne, alles Mögliche machen, was Gott nicht gefällt und dann am 31. Dezember sich wieder bekehren und das Leben in Ordnung bringen, ne, und, ne. Hier habe ich es aber so negativ erklärt, das, was hier positiv steht. Das heißt, wir wissen nicht, wann Jesus kommt. Wir wissen nur, dass es eine Überraschung sein wird. Und dann sollen wir vorbereitet sein. Das ist der Punkt. Vorbereitet sein, in Heiligkeit, nüchtern sein. sein, einander ermahnen und erbauen. Ne? Stark bleiben und immer sagen, ne? Bruder, Schwester, bleib stark, bleib heilig, weil Jesus wiederkommt, sei vorbereitet. Ne? Ne? Aber ich sage mal so, man sollte das nicht ungläubige Menschen sagen, weil die würden das völlig falsch verstehen. Wenn ich zu einer ungläubigen Person gehe und sage, bist du bereit zur Wiederkunft Jesu? Ne? Wie kommt das an? Wie kommt das an? Ne? Das heißt, das ist eine Angstmacherei für denen. Ne? Für uns ist das ein Ansporn, eine Förderung für, damit wir immer stark bleiben, befestigt und so weiter. Darum sollen wir das nicht Menschen sagen, die noch nicht gläubig sind. Ne? Hier müssen wir weise sein, weise. So, jetzt ein kleines Themawechsel. Man soll Gemeindeleiter, Älteste, Lehrer, Hirten und so weiter für ihre Arbeit schätzen, weil sie uns helfen, vorbereitet zu bleiben. Ne? Er verknüpft das, er sagt, die Gemeindeleiter, was machen die? Die machen genau das, die sagen euch, bleibt stark und so weiter und so helfen sie euch. Wer ist jetzt dran? Isaias? Hä?
Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. 1. Thessalonicher 5, Vers 12.
Ja, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten. Und eines, was ich so über die Jüngerschaft sagen muss. Jüngerschaft ist ein Arbeiten an euch, das heißt an meinen Jüngern. Durch die Jüngerschaft arbeite ich an meinen Jüngern. Was heißt das? Meine Jünger werden verändert. Die Jüngerschaft hat nicht nur als Ziel, Kenntnisse im Kopf zu stopfen, sondern Menschen zu verändern. Ja, das ist auch ein Ziel, weil durch Kenntnis werden wir verändert. Wenn wir bessere Informationen haben, mehr Informationen haben, dann ändern wir unser Verhalten. Und darum sagt Paulus hier, diejenigen, die in euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Ne? Zurechtweisen. Das ist hier ein schweres Wort zu sagen, zurechtweisen. Wurdet ihr schon mal zurechtgewiesen? Ne? Sehr selten, würde ich sagen. Hat jemand, ist jemand schon zu euch gekommen, gesagt, das, was du tust, ist falsch, ne? Bitte hör auf damit, ne? Das ist sehr selten heutzutage, weil in unserer Gesellschaft sind die Leute immer verwöhnt. Ne? Und im Alten Testament, in den Sprüchen steht es, weise den Weisen zurecht. Ne? Weise den Weisen zurecht, in der wird dich lieben, genau. Ne? Und weise den Törichten zurecht und der wird dich hassen. Ne? Und heutzutage würden die meisten hassen, wenn man sie zurechtweist. Ne? Aber hier steht es, wir sollen die anerkennen, die das tun, ne? Weil sie helfen uns. Und in den Verse 14 bis 22 gibt es weitere geistliche Ermahnungen, die ich wirklich euch empfehle, liest die mal, es lohnt sich, sie zu lesen. Ne? Die sind ganz, ganz toll. So, jetzt lasst uns noch 2. Thessaloniker, nur noch eine Seite, dann sind wir fertig. 2. Thessaloniker, der rote Faden, ist ähnlich wie beim ersten Brief. Und hier betont er, dass Jesus bei seiner Wiederkunft die Bösen bestrafen wird. Ne? Weil die Bösen, die quälen Jesus Christus, Paulus und die Thessaloniker. Ne, und dieses, man denkt so, die Bösen, die machen so viel Böses, ne? Und Paulus sagt das, ja, Jesus wird wiederkommen und wird die bestrafen, ne? Das ist wieder so eine kleine Schadensfreude für uns, ne? Ihr sagt, du hast mich gequält, du wirst, Jesus wird wiederkommen und dann, ne? Aber, wir sollten beten für unsere Feinde, ne? Wenn wir so denken, einer, der letztens so in einen Bus kommt und 7 Christen erschießt, ne, der Gedanke liegt nahe, dass man denkt, ja, toll, dass wir zum Himmel gehen und ihr geht alle in die Hölle, ne, ihr, ne, aber wenn man richtig Christ ist, dann wird man sagen, wir beten, dass ihr euch auch bekehrt und dass wir uns da oben wiedersehen, ne. Ist ganz, ganz schwer, ne. Aber, es annulliert nicht diese Wahrheit. Ja, Jesus Christus wird wiederkommen und dann wird er halt die Menschen, die sich nicht bekehrt haben und die Gläubigen gequält haben, wird die sie richten. Okay, ne? Paulus freut sich, dass die Thessaloniker immer so beständig bleiben. Und was tut er? Er erzählt den anderen Gemeinden, wo er predigt, dass, ne, dass die Thessaloniker so treu sind, dass sie die verfolgen, erleiden. Ne? Er erzählt das. Ne? Oh Leute, passt auf, ne? Die Thessaloniker, schau mal, wie die, ne, stark bleiben und so. Ne? Das ist toll, das soll man auch machen, wenn man hört von Menschen, die sehr gläubig sind, dann darf man das erzählen. Manchmal erzähle ich auch in Predigten oder so über andere Menschen oder über uns selber oder so, was wir durchgemacht haben. Das soll nicht dienen, um uns zu verherrlichen und sagen, schau mal, wie stark wir sind. Aber nein, es soll andere anspornen. Ne? Zum Beispiel das Thema Fasten. Ne? Wenn wir nur reden, ja Leute, die in der Bibel steht, ihr sollt fasten oder so, ne? Das ist ein bisschen, ne, nicht so motivierend, als wenn wir sagen, schau mal, ich habe heute gefastet und, ne, und dann habe ich gebetet und Gott hat meine Gebete erhört oder so, ne? Und dann, das ist mehr motivierend und das soll nicht auf mir ziehen, sagen, schau mal, wie ich das mache, nee, einfach als Zeugnis. Lass mal sehen, wer ist jetzt dran? Betty, ne?
Wie es denn gerecht ist vor Gott, dass er denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergilt, euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe gemeinsam mit uns, bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engel seine Macht. 2. Thessalonicher 1:6-7.
Ja, gerecht. Ja, es ist gerecht vor Gott, dass denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergilt. Was ist Gerechtigkeit? Ich habe schon öfter gesagt, was ist Gerechtigkeit? Und wenn ich das sage, dann muss ich immer sagen, schnallt euch an, ne? Weil dieser Satz ist stark. Gerechtigkeit heißt, dass jede Sünde, die jeder Mensch in der ganzen Weltgeschichte getan hat, bestraft wird. Das ist die Zusammenfassung, was bedeutet das Wort Gerechtigkeit. Ne? Ist schwer, aber ist so. Ne? Und viele sagen, ja, aber und die Menschen, die gerettet werden, ja, warum musste Jesus auf das Kreuz leiden? Er ist gelitten für unsere Strafe. Er hat unsere Strafe auf sich getragen. Ja, und da alle Sünde, die wir getan haben, hat er getragen. Die Bestrafung hat er getragen. Das ist ganz, ganz ernst. Ja? Gerechtigkeit ist ein ganz ernstes Wort. Und hier steht es, es ist gerecht, dass denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergilt werden. Ja, das heißt, wenn Leute anderen quälen, dann werden sie auch gequält. Ja, das ist Gerechtigkeit. Kapitel 2. Es gab Leute, die sagten, ja, der Tag des Herrn ist schon gekommen. Ja, es gab Leute, die das sagen. Es gibt auch bis heute Leute, die das sagen. Ja, Jesus ist schon zurückgekommen oder er wird gar nicht zurückkommen und solche Sachen. Und Paulus sagt, nee, wir sollen festhalten an der Lehre der Endzeit und nicht abfallen. Festhalten an der Lehre der Endzeit. Das heißt, es gibt eine Endzeit. Es wird eine Zeit geben, ne, die in zum Beispiel im Buch der Offenbarung beschrieben, näher beschrieben wird, aber auch in viele, viele andere Bücher werden wir sehen. In ein paar Wochen, heute sind wir bei der Lektion 8, das heißt, in 2 Monate werden wir das studieren, die Endzeit.
Jakobs Zugzeit, laut Daniel.
Ja, in vielen, vielen Büchern der Bibel gibt's viele Kapitel über dieses Thema, die Endzeit. Viele denken Offenbarung. Wenn wir die Offenbarung wegmachen, dann gibt's keine Endzeit. Nein, so ist es nicht. Hesekiel und Daniel und im Neuen Testament Matthäus 24 und 25 und so weiter und Thessalonicher, ne, schreiben über diese Zeit, dieser Antichrist, der kommen wird und die Trübsal und so weiter, steht in vielen, vielen Büchern der Bibel. Paulus gebietet, sich von Geschwistern zurückziehen, die unordentlich wandeln, ja, beziehungsweise sie liebvoll zurechtweisen. Andreas, würdest du bitte lesen?
Aber der Herr ist treu, er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. 2. Thessalonicher Kapitel 3, Vers 3.
Dieses Wort ist interessant, sich von Geschwistern zurückziehen, die unordentlich wandeln. Das heißt, 1. Thessalonicher hat er geschrieben, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Nee, hier steht es. Nee, als nächstes, ich sage jetzt, lest bitte hier den nächsten.
Aber der Herr ist treu, er wird euch stärken und bewahren.
Nein, das hatte Andreas gerade gelesen.
Denn als wir bei euch waren, geboten wir euch dies. Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. 2. Thessalonicher 3, Vers 10.
Ne, im 1. Thessalonicher hat er schon geredet über mit eigenen Händen arbeiten. Und hier betont er das wieder. Arbeiten, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Und man soll sich von solchen Leuten entfernen, die, ich sag mal so, nicht arbeiten wollen, die unordentlich wandeln. Das heißt, wovon leben dann die Menschen, die nicht arbeiten wollen? Ne?
Von anderen.
Die kommen so, oh, mir geht's schlecht und so weiter, und dann betteln sie, sagen wir so, sich oder hängen sich an der Regierung oder etc. oder suchen sich irgendwie eine Methode, um nicht arbeiten zu müssen. Und das ist, nennt Paulus, unordentlich wandeln oder andere verrückte Sachen machen. Und wir sollen entweder uns von denen zurückziehen oder sie liebvoll zurechtweisen. Ne? Sagen, das ist nicht richtig, das, was du tust, ist nicht richtig. Oder man sagt, man versucht sie abzukoppeln, wie sagt man so. Ne? Das hatten wir schon, ich sage so, mit ein paar Leute so machen müssen, wo wir gemerkt haben, es gibt Leute, die, wenn man zusammen mit solchen Leuten ist, dann wird man runtergezogen. Und die können sich die ganze Zeit nur beschweren und immer nur alles Negative sehen im Leben. Und das ist auch eine Belästigung gegen Gott, wenn einer sich ständig beschwert und so weiter, weil ja, Gott ist gut, er tut uns so viel Gutes, ne? Wir sollen ihn loben und so weiter. Ist hier nur ein Beispiel, aber es gibt auch andere Beispiele von Leuten, die jetzt schon lange Zeit bekehrt sind und trotzdem nicht wirklich das umsetzen, was in der Bibel steht, wie man leben soll als Christ. Und Paulus sagt, zieht euch zurück von diesen Leuten. Ne? Da dürfen wir machen. Und es ist gut für unsere geistliche und sogar für unsere seelische, psychologische Gesundheit, dass man von bestimmten Menschen sich entfernt. Ja. Ne? Nicht von allen, aber von bestimmten Menschen. Es gibt Menschen, die uns wirklich verrückt machen. Und es ist keine Sünde, dann irgendwie einen Bogen um diese Menschen zu machen. Ja, Halleluja. Amen.
Halleluja. Amen.